Ich möchte Sie auch ganz herzlich grüßen, diesem Nachmittag. Ich freue mich besonders, dass so viele junge Menschen auch hier sind. Als einer, der 17 Jahre in der Jugendarbeit hauptamtlich tätig war, ist das für mich immer eine besondere Freude, wenn auch bei solchen Veranstaltungen junge Menschen dabei sind. Ich grüße euch also ganz besonders, aber Sie alle auch ganz, ganz herzlich. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, alles oder nichts. Das klingt so radikal, das klingt gar nicht sozial, oder? Alles oder nichts, das klingt so brutal, gar nicht so feinfühlig. Das passt doch eigentlich gar nicht so in unsere heutige Zeit. Unsere heutige Zeit ist doch gekennzeichnet, dass man möglichst keine absoluten Aussagen macht, keine absoluten Wahrheiten präsentiert. Sonst gibt es doch nur Streit, sonst gibt es nur Unfriede. Aber unser Thema ist ja Friede von der Jahreslosung ausgehend. Heute soll doch jeder seine eigene Wahrheit haben dürfen. Wir sind doch tolerant. Viele schreiben tolerant mit 2L diesbezüglich. Friede, Freude, Eierkuchen heißt das Motto vieler Menschen heute. Alles oder nichts, passt das in unsere heutige Zeit? In diesem Sinn war der Apostel Paulus tatsächlich ein Friedensstörer. Er hat viele Menschen einen ganz anderen Frieden verkündigt und gelebt. In Kapitel 5 in unserem Text haben wir schon gehört heute Morgen: Nun wir denn sinngerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt doch konkret, nur wer sein Leben dem Herrn Jesus Christus auf Gedeih und Verderb anvertraut, der hat Frieden mit Gott. Und dieser Friede mit Gott ist die Voraussetzung zum Frieden untereinander. Die Bibel sagt so klar: Die Gottlosen haben keinen Frieden. Wir brauchen uns also gar nicht wundern, wenn in dieser Welt der Gottlosigkeit kein Friede herrscht. Das sagt die Bibel so radikal. Und in unserem Kapitel 14, wir lesen gleich einige Verse, schreibt der Apostel in den Versen 7 bis 9: Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das heißt ganz praktisch: Nur wenn Jesus Christus Herr über unserem Leben ist, können wir Frieden stiften. Haben wir Frieden mit Gott und dann auch die Voraussetzung, untereinander im Frieden zu leben. Alles oder nichts. Und deshalb heißt die Frage jetzt für uns alle: Haben wir Frieden mit Gott, indem wir unser Leben Jesus Christus auf Gedeih und Verderb anvertraut haben? Ist Jesus der Herr über unser Leben oder sind wir noch selber die Herren? Aber wenn wir Frieden mit Gott haben und wenn Jesus Christus der Herr über unser Leben geworden ist, dann darf sich das auch in der Beziehung zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde auswirken. Das schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 14. Da lese ich jetzt uns diese vorgegebenen Verse. Römer 14 von Vers 16. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Frieden mit Gott als Voraussetzung des Friedens untereinander. Der Apostel Paulus beschreibt in unserem Kapitel Römer 14 ein Problem in der Gemeinde in Rom. Er schreibt von den Starken und Schwachen und von ihrem Umgang miteinander. Und dieser Umgang war gar nicht immer so friedlich, freundlich, herzlich. Es knirschte in der Beziehung zueinander. Kennen Sie das auch? Dass es manchmal in der Beziehung untereinander in einer Gemeinde knirscht, dass es gar nicht immer so friedlich, freundlich, herzlich, liebevoll zugeht. Das kannte der Apostel Paulus auch und deshalb hat er manche Briefe geschrieben, auch zu diesem Thema. Und deshalb will der Apostel Paulus den Leuten in Rom und uns heute seelsorgerlich helfen. Und deshalb überschreibe ich diesen Abschnitt, wenn wir Frieden mit Gott haben, erstens, dann können wir die Gewissensprägung des anderen akzeptieren. Wir können vielleicht das Problem der Gemeinde in Rom gar nicht richtig nachvollziehen. Da gab es also eine Gruppe in der Gemeinde, die verzichtete aus Gewissensgründen auf das Essen von Fleisch. Heute machen das ja viele, aber nicht aus Gewissensgründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Der kluge Mann, die kluge Frau baut heute nicht mehr vor, wie man das früher gesagt hat, ja, sondern sie bauen zurück. Also da gab es Leute, die haben nicht gegessen, Fleisch nicht gegessen, Wein nicht getrunken. Ähnliche Aussagen haben wir im Korintherbrief, Kapitel 8, Kapitel 10 im ersten Korintherbrief. Diese Leute wussten, dieses Fleisch ist wohl den Götzen zuvor geweiht worden. Sie hatten also ein schlechtes Gewissen, wenn sie dieses Fleisch gegessen hätten. Andere Gemeindeglieder hatten da weniger Probleme mit diesem Essen, mit diesem Trinken. Paulus schreibt ja in Vers 14, ebenfalls Römer 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selber. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Oder in 1. Korinther 8, Vers 4 schreibt Paulus, dass alle Götzen letztlich nichts sind. Wörtlich 1. Korinther 8, was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen, unseren Gott und Vater durch Jesus Christus, unseren Herrn. So meint es Paulus. Aber für Paulus war klar, bei diesem Thema handelt es sich um einen Gewissenskonflikt. Die Starken haben gegessen, die Schwachen haben nicht gegessen, aus Rücksicht auf ihr Gewissen. Und Paulus gebietet denen, die damit kein Problem haben, dass sie Rücksicht nehmen sollen auf die anderen Geschwister. Ja, dass sie ihre Gewissensprägung akzeptieren sollen. Er sieht die große Gefahr, dass die mit einem engen Gewissen die verdächtigen, die ein weites Gewissen haben, dass sie schneller sündigen könnten. Und er sieht auch genauso die Gefahr, dass die mit einem weiten Gewissen die anderen in Dinge mit hineinziehen könnten, die sie nur mit einem schlechten Gewissen machen. Und das wäre nicht gut. Er sagt, du sollst deinem Gewissen folgen. Und ein Bruder und eine Schwester sollen dich darin nicht abbringen, sondern darin akzeptieren. Also zu Deutsch, keine Gleichmacherei, keine Uniformierung der Gewissen, sondern gegenseitige Rücksichtnahme auf weitere, engere Gewissen, auch in solchen äußeren, praktischen Fragen des Glaubens, des Lebens. Aber jetzt geht es noch um etwas Wichtigeres. Das Zweite, wenn wir Frieden mit Gott haben, dann können wir Haupt- und Nebenfragen unterscheiden. Paulus schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Der Apostel rückt die Maßstäbe wieder zurecht. Er macht das Kleine wieder klein und das Große wieder groß. Worin aber besteht das Große? Letztlich in den heilsentscheidenden Dingen. Martin Luther würde sagen, in dem Vierfachen allein. Darin müssen wir Einigkeit haben. Allein Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Allein die Heilige Schrift ist der Kompass für Glauben und Leben bis zur Wiederkunft Jesu. Allein aus Gnaden werden wir gerettet, ohne menschliche Leistung. Allein durch den Glauben haben wir Gemeinschaft mit Gott und sonst nichts. Hier sagt der Apostel Paulus, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude. Das heißt, wer durch den Glauben an Jesus gerecht geworden ist, der will auch dem Bruder und der Schwester in der Gemeinde gerecht, recht begegnen. In einer Welt, in der jeder sich selbst der Nächste ist, sollen die Christen Menschen sein, die Anliegen der anderen im Blick haben, sie schützen, sie verteidigen. Worin besteht das Große für Paulus? In Friede. Ja, unser großes Thema an diesen beiden Tagen. Paulus sagt, wer Frieden mit Gott hat, ist bevollmächtigt und gewillt, mit der Schwester und dem Bruder im Frieden zu leben. Und er betätigt sich in dieser Welt als Friedensstifter. Bergpredigt haben wir schon gehört. Selig sind die Friedfertigen, Friedensstifter wörtlich, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Das ist kein Friedhofsfriede. Das ist ein Friede, ein geheiltes Verhältnis. Das griechische Wort Eirene meint, man spricht wieder miteinander. Wo sonst die Waffen sprechen, da sprechen wieder Menschen von Mensch zu Mensch, von Du zu Du, miteinander. Lasst uns dem nachstreben, Vers 19, was zum Frieden dient, schreibt Paulus. Wie sieht das in Ihrer Ehe aus? Wie sieht das in unserer Familie aus? Wie sieht das in Ihrer Gemeinde aus? Wie sieht das in unserer Nachbarschaft aus? Leben wir im Shalom, im Frieden Gottes? Manche kennen dieses Wort von Friedrich von Schiller, unserem Dichter, der gesagt hat, es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja, das ist gar nicht immer so einfach mit den Nachbarn, vielleicht auch im Haus, die über uns oder unter uns wohnen oder neben uns im Frieden zu leben, wenn sie ganz andere Lebensgewohnheiten haben als wir. Wenn sie Nachtmenschen sind und wir sind vielleicht Tagmenschen, das ist ja alles nicht immer so einfach. Wir haben da reiche Erfahrung auch gemacht in unserer Familie und das ist gar nicht immer so einfach. Wir haben es heute Morgen von Manfred Loft schon gehört, dass es nicht immer so einfach ist. Worin besteht das Große? Paulus sagt, in der Freude. Wo Gerechtigkeit und Friede herrschen, da kommt Freude auf. Das Wort Freude ist eigentlich derselbe Wortstamm wie das Wort Gnade. Gnade ist, was froh macht. Das kommt vom orientalischen Herrscherdenken. War der Herrscher gnädig, dann bedeutete das Leben für die Menschen. War er ungnädig, dann sind die Köpfe gerollt. Das heißt, nach seinem Wort konnte alles geschehen. Gnade bedeutete Leben, Ungnade bedeutete Tod. Die Gnade des Herrn Jesus Christus ist unverdient. Sie schafft Freude. Wir werden ohne Verdienst gerecht, allein aus seiner Gnade, sagt die Schrift. Also, wo Gerechtigkeit und Friede herrschen, da kommt Freude auf. Das ist ja auch letztlich ein Zeichen von Liebe, wenn wir anderen eine Freude machen in der Familie. Ein Zeichen von Wertschätzung, wenn wir anderen gerne eine Freude machen. Wenn wir gnädig miteinander umgehen, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, zwischen Jung und Alt, zwischen Männern und Frauen, das ist ein Zeichen, der Friede regiert. Wir verbringen oft, liebe Geschwister und Freunde, viel Zeit mit Nebenfragen. Nebenfragen, da sind wir manchmal unterschiedlicher Meinung. Ist Erwachsenentaufe richtig oder Kindertaufe? Ich habe viele Streitigkeiten damit erlebt, so in den letzten 50 Jahren meines Dienstes. Wir verbringen viel Zeit, die Musikstile in der Gemeinde sind oft sehr unterschiedlich, zwischen Jung und Alt ausgeprägt. Die Uhrzeiten für Gottesdienste sind oft sehr unterschiedlich gewollt. Die Frisuren oder die Modefragen sind sehr unterschiedlich bewertet. Und da können wir ganz viel Zeit und Kraft investieren, um diese Dinge zu diskutieren. Und Paulus sagt, Nebenfragen. Unterscheide bitte die Haupt- und die Nebenfragen. Die Väter haben gesagt, unsere Väter im Glauben, in der Hauptsache Einigkeit, in Nebensachen Freiheit, über allem aber die Liebe. Das war das Motto unserer Glaubensväter und Mütter. In der Hauptsache Einigkeit, in den heilsentscheidenden Dingen müssen wir ganz einig sein. In Nebensachen Freiheit, über allem, aber die Liebe. Und dann ist gut, wenn wir immer wieder dieses kleine Lied als Gebet nehmen. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Das heißt, bewerten wir bitte die Dinge immer im Licht der Ewigkeit. Dann bewerten wir sie richtig. Wenn wir Frieden mit Gott haben, ein dritter Punkt, dann wollen wir in allem Jesus Christus dienen. Paulus schreibt, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Oder leben wir, so leben wir dem Herrn. Das heißt, wir stehen mit unserem Tun und Lassen letztlich vor Gott. Letztlich nicht vor den Menschen. Sie haben letztlich nicht das letzte Wort über uns zu sprechen, sondern allein der lebendige Gott. Paulus widerspricht damit auch allem frommen Individualismus, Egoismus. Der Egoist fragt, was habe ich davon, wenn ich das und das mache? Was bringt es mir? Wenn es mir nichts bringt, dann mache ich es nicht. Der Apostel Paulus macht deutlich, Bekehrung, Wiedergeburt, Friede mit Gott machen uns frei vom Ego-Trip. Ich, meiner, mir, mich. Es geht jetzt nicht mehr um Selbstbehauptung, Selbstbestimmung, Selbstbestätigung, Selbstverwirklichung, Selbstbedienung. Es geht um Christusverwirklichung in unserem Leben. Darum geht's. Das heißt, ich stehe mit meinem Leben als Christ letztlich nicht vor Menschen, dass sie mir sagen müssen, was ich darf und was ich nicht darf. Ich muss als Christ auch nicht zu einer Kopie anderer Menschen werden. Paulus stellt die Glieder der Gemeinde in Rom allein vor den lebendigen Gott. Vers 10. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Vers 12. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist die entscheidende Aussage. Wir stehen mit unserem Tun und Lassen, unserem Glauben, mit unserem Leben vor Gott. Und unser Lebensziel, die Ewigkeit von vorhin, wird auch immer Auskunft geben über unseren Lebensstil. Sage mir, was du für ein Lebensziel hast, und ich sage dir, warum du diesen Lebensstil hast. Das Lebensziel sagt etwas aus, den Stil. Der Lebensstil sagt etwas aus über unser Lebensziel, vor Gott eines Tages zu stehen. Wenn wir Frieden mit Gott haben, noch kurz ein Viertes, dann wollen wir in allem den Glauben der Schwester und Brüder stärken. Vers 19. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Also die Frage lautet einmal, was dient dem Erreichen des Zieles und was dient der Erbauung der Gemeinde? Womit erbauen wir, fördern wir die Gemeinde? Paulus macht das im Korintherbrief sehr plastisch deutlich an diesem Bild vom Körper des Menschen, Leib und Glieder, 1. Korinther 12. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle mit. Vor Jahren war ich mal zu Hause tätig, habe die Hecke geschnitten noch, anschließend fuhr ich zu einer Evangelisation, Zeltmission irgendwohin. Und während dieser Zeltmission hat plötzlich ein Finger angefangen zu eitern. Da war während dieses Heckenschneidens noch ein kleiner Spreißel drin, den habe ich nicht bemerkt. Und er hat mir während dieser Zeltmissionswoche das Leben schwierig gemacht. Da sagte Herr Horrell, das sieht nicht gut aus, was Sie da haben. Ich glaube, er sprach sogar vom Abnehmen des Fingers oder was weiß ich. Also es war ein bisschen seltsam. Nur so ein kleiner Spreißel hat den ganzen Kerl blockiert. So ist das, sagt Paulus, in der Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle mit. Das heißt, jedes Glied hat eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Jedes Glied ist vom anderen abhängig und braucht das andere. Erst im Zusammenwirken aller Glieder funktioniert der Körper. Deshalb sind Neid, Missgunst oder Stolz, Überheblichkeit Sünde, über die wir Buße tun müssen. In unserem Brief an die Römer ist im nächsten Kapitel von Paulus das klassisch zusammengefasst, was er meint. Er schreibt Römer 15, 7, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also wie Christus mir, so ich dir. Wir machen es ja gerne anders. Wie du mir, so ich dir. Und die Bibel, Menschen, die Frieden mit Gott haben, sagen, wie Christus mir, so ich dir. Das ist Christus gemäß. Ich sagte vorhin dieses Verschen unserer Väter und Mütter. In der Hauptsache Einigkeit. Hauptsache ist für Paulus Gerechtigkeit, Friede, Freude. Also heilsentscheidende Dinge sollen die Hauptsache sein und bleiben. Alles, was nicht heilsentscheidend ist, das ist dann das Zweite, in Nebensachen Freiheit. Essen, Trinken, Kleidung, Frisur und über allem die Liebe. Das schreibt ja der Apostel deutlich. In allem diese zwei Ziele hat die Liebe, die Ehre Gottes und die Auferbauung der Gemeinde. Alles, was die Gemeinde auferbaut, sollen wir leben. Alles, was Gott ehrt, sollen wir tun. Aber das alles in der Liebe. Und da schreibt er den Korinthern dann Kapitel 13, Kapitel 12 ist das Bild vom Leib und den Gliedern. Kapitel 13, wenn ich mit Menschen mit Engelzungen redete, wenn ich allen Glauben hätte, wenn ich alle Geheimnisse der Welt wüsste und hätte keine Liebe, wäre mir's nichts nütze. So sind Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und diese Liebe möchte dem Frieden dienen, dem Frieden mit Gott und dem Frieden untereinander, dem geheilten Verhältnis. Und ich wünsche uns das so von ganzem Herzen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir von diesem Tag, von dieser Konferenz nach Hause gehen, mit dieser großen Gewissheit, mit diesem Frieden im Herzen und mit diesem Frieden untereinander, dass wir ganz neu als Friedensstifter auch in unsere Gemeinden gehen, in unsere Ehen, in unsere Familien, überall, wo unser Alltag morgen wieder beginnt. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Friede geworden bist und dass wir durch dich und deinen Heiligen Geist Menschen sein dürfen, die als Friedensstifter in der Gemeinde, in dieser Welt leben und agieren. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen auch, lass uns so in unseren Gemeinden umgehen, miteinander, als Friedensstifter, als von dir Erfüllte, als von deinem Heiligen Geist Beschenkte, dass wir in der Hauptsache die Einigkeit wahren, auch in Nebensachen die Freiheit und über allem die Liebe einander spüren und sehen lassen, damit wir dich ehren und die Gemeinde erbauen auf deinen großen Tag, wenn du kommst. Amen.